Sehr geehrte Damen und Herren, Silenzium, Silenzium. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen am Weltfriedenstag heute Abend hier in Linz zu einer Veranstaltung zum Tag, den die UNO 1981 deklariert hat, den Weltfriedenstag. Es ist heute eine Veranstaltung des Kepler Salons. Wir danken den Sponsoren gemeinsam mit der Friedensstadt Linz. Mein Name ist Klaus Buttinger von den Oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich ganz, ganz herzlich, heute bei uns begrüßen zu dürfen, Daoud Nassar. Herzlich willkommen in Linz. Herr Nassar ist Landwirt, aber das ist nicht der Grund, warum er bei uns ist. Herr Nassar ist Landwirt in Israel, im Westjordanland, in der Westbank. Und er betreibt dort neben seiner Farm ein Begegnungszentrum, das sich Tent of Nations nennt, wo junge und auch wenige junge Menschen zusammenkommen, um auf dem Grundbesitz seiner Familie über das Leben in Israel zu erfahren und auch jene Dinge zu erfahren, mit denen Herr Nassar dort zu tun hat, nämlich mit der israelischen Militärintervention, mit der dortigen Politik und darüber, wie dort dieses Friedens- und Begegnungszentrum innerhalb dieses besetzten Gebietes zu Rande kommt. Darüber wird uns Herr Nassar berichten. Aber vorweg interessiert mich, Herr Nassar, warum sprechen Sie so gut Deutsch?
Eine gute Frage. also auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an dem Abend da zu sein. Ich habe schon 2,5 Jahre in Österreich gelebt, in der Nähe von Linz. Und da habe ich schon ein bisschen Deutsch gelernt.
Sie waren in Klaus, haben Sie mir erzählt. Mir ist es Klaus, interessiert es natürlich. Sie haben in Klaus gelebt, was haben Sie da gemacht?
Ich habe dort das war im Jahr 89 und während dieser Zeit, die Situation war schwierig bei uns im Land, während der ersten Intifada. Und dann bin ich, die Universität Bethlehem war gesperrt bei der israelischen Militärbehörde und da wollte ich studieren. So, dann, ich war in einer Bibelgruppe mit einem Pfarrer, der Kontakte mit Schloss Klaus hat. Und dann war ich da, habe ich eine Bibelschule besucht, 6 Monate. Und dann wollte ich in Österreich bleiben, habe ich einen Studienplatz für Informatik bekommen in Linz. Aber meine Matura wurde nicht in Österreich anerkannt. So, ich war ein Jahr in der Schule, habe ich Matura nachmachen müssen. Und dann anschließend war das Problem, ich durfte nicht arbeiten, so konnte ich nicht mein Studium finanzieren. So Ende 90 bin ich wieder zurück nach Bethlehem gefahren.
Okay, unser Thema heute, die Überschrift lautet, wir weigern uns, Feind zu sein. Mhm. Warum? Bitte um Ihren Vortrag.
Vielen Dank. Vielleicht am besten beim Stehen. Ja,
es ist, Sie
dann kann ich alle sehen.
Ist gut, danke.
Ja, so kurz über meine Person. Daoud ist David und in Bethlehem, das ist der arabische Name für David. Ich bin in Bethlehem geboren, wie gesagt, Abitur 89, 2,5 Jahre in Österreich. Dann war ich wieder zurück in Bethlehem, habe ich BWL studiert an der Universität Bethlehem und dann ein Jahr Tourismus in Bielefeld studiert, in Deutschland. Und wie Sie alle wissen, Tourismus ist das Wichtiges für das Heilige Land, weil viele Touristen kommen ins Heilige Land mit dem Ziel, heilige Städte zu suchen. Aber viele kommen und gehen und haben keine Begegnung mit den Einheimischen. Also 10 Tage heiliges Land, die Gruppe läuft von einem toten Stein zum anderen. Und danach wurden ein paar Fotos gemacht, anschließend nach Hause, ohne dass viele Leute wissen, wie leben die Menschen dort. Vor allem, wenn sie in die palästinensischen Gebiete kommen. Also fast jede Gruppe besucht Bethlehem. Bethlehem ist die, wo die Geburtskirche, wo Jesus geboren wurde. Aber die vielen Gruppen kommen in die Kirche, vielleicht eine Stunde, wird was erzählt, auf dem Weg nach Jerusalem vielleicht einen Souvenirshop zu besuchen. Und dann wissen sie nicht, wie die Palästinenser leben, was für Probleme sie haben. Und immer wieder, viele wissen nicht auch, dass unter Palästinensern auch Christen gibt. Immer wieder bekomme ich die Frage, weil ich bin in einer christlichen Familie geboren und Christen und Muslime leben auch zusammen im Land dort. Aber viele denken, dass alle Christen sind konvertierten Christen. Ja? Und dann sage ich einfach, und wenn die Frage kommt, wie bist du Christ geworden oder wann ist deine Familie konvertiert worden, dann sage ich einfach, vor 2000 Jahren. Das Einzige, was wir exportiert haben, ist Christentum. So, heute Abend werden wir leider nicht diesen Nahen Ost-Konflikt lösen können. Leider können wir nicht auch so viel über Frieden sprechen. Aber ich möchte ein bisschen eine Einführung geben in der politischen Situation, aber auch von der Hoffnung zu reden. Also vielleicht auch in einer schwierigen Situation gibt es doch einen Weg für eine bessere Zukunft. Ja? Ob das in einigen Jahren Frieden gibt, das ist eigentlich nicht so klar, aber wichtig ist für uns, dieses Schritt zu machen, also Verständigung zu schaffen, also eine Brücke der Verständigung zu bauen, die einfach den Weg macht für den Frieden. Also eine kleine Einführung über die Geschichte hier Palästinas, wie man sieht hier auf der Landkarten. Das ist das historische Palästina. Vor 1947 war die Mehrheit der Bevölkerung palästinensisch, 90%. Dann kam, also die Engländer waren da von 1917 bis 1947, ein Mandatsgebiet von England. Also die Probleme haben schon begonnen. Also ich möchte nicht zu viel in die Geschichte gehen. Also 1947 war ein Plan der UNO, Palästina in zwei Staaten zu teilen, einen arabischen und jüdischen Staat. Das hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Dann im Jahr 48 wurde Israel gegründet. Für die Palästinenser heißt es die Katastrophe, weil diese Situation hat mehr als 750.000 Palästinenser ohne Heimat zurückgelassen und die sind geflüchtet worden. In die Westbank, der damals unter jordanischer Kontrolle war, oder ins Gazastreifen unter ägyptischer Kontrolle. Und dann auch einige Palästinenser sind zu den arabischen Ländern gegangen, Jordanien, Syrien, Libanon. Und zwischen 48 bis 67, wie gesagt, die Westbank war jordanisch, unter jordanischer Kontrolle, Gazastreifen unter ägyptischer Kontrolle bis 1967. Denn mit dem Sechstagekrieg hat Israel das Gebiet der Westbank und Ostjerusalem, die Golanhöhen und Gazastreifen besetzt. Und seitdem leben wir als Palästinenser in der Westbank und in Gaza unter israelischer Besatzungsmacht. Nach 1967 hat Israel begonnen, in den besetzten Gebieten neue Fakten zu schaffen in Bezug auf Siedlungspolitik. Dann war die Situation schwierig in den 70er Jahren, 80er Jahren. Und dann kam die erste Intifada. Dann im Jahr 91 ist der Friedensprozess hat begonnen in Madrid mit der Idee, also Palästinenser und Israelis sollen zusammenleben mit den Friedensverträgen. 1994/95 hat Israel das Gebiet der Westbank in drei Zonen geteilt. Und so sieht man auf dieser Karte, wie ist die Entwicklung des Landes geworden bis heute. So, mit den Osloverträgen, jetzt sprechen wir nur von diesem Gebiet hier, von der Westbank hier. Also mit den Osloverträgen hat Israel das Gebiet der Westbank in drei Zonen geteilt, A, B und C. Und einige von ihnen waren schon im Land und haben sie auch die Realität gesehen. Also Area A heißt das, sie ist unter palästinensischer Kontrolle, das Gebiet A, und das sind die Städte, wo die Palästinenser die vollständige Kontrolle über das Gebiet haben. Zone B, das ist eigentlich das gelbe Gebiet, sieht man hier, das A-Gebiet. B-Gebiet ist das weiße Gebiet hier, das sind die Dörfer, die sind unter der Zivilverwaltung der Palästinenser, aber militärisch unter israelischer Kontrolle. Und C-Gebiet, das ist das ganze Gebiet hier, liegt total unter israelischer Kontrolle und macht mehr als 60% der Westbank. Das heißt, in der Realität im Moment als Palästinenser, wir kontrollieren gar nichts. Wir kontrollieren kein Land, keine Ressourcen und keine Grenze. Und deswegen ist es schwierig oder unmöglich, von einem Staat zu reden. Jetzt das größte Problem, was uns betrifft, ist Landenteignung. Es läuft einfach täglich Es wird Land für die Erweiterung der Siedlungen gedacht, für die Mauer und für die neue Straßen, Verbindungsstraßen für die Siedler. Und jede palästinensische Familie ist total vom Landenteignung betroffen. Und wir als Familie, wir sind auch betroffen von der Situation. Wir besitzen ein Grundstück, liegt südwestlich von Bethlehem, und also auf einem wunderschönen Hügel, heißt daher Weinberg, weil daher war mein Großvater hat das Land gekauft. Und das Land liegt jetzt im Zentrum von 5 israelischen illegalen Siedlungen. Und die israelische Militärbehörde versucht, der letzte Hügel zu enteignen für eine neue Siedlung. Und vielleicht das Wort Siedlung falsch. Die Größe hat nach israelischen Angaben hier mehr als 45.000 Einwohner. Das heißt, Kinder sind dort geboren, aufgewachsen, verheiratet und haben Familie. Und das ist schwierig für mich als Palästinenser, zu einer Familie zu gehen und sagen, das ist nicht ihr Land oder ihr Haus. Sie werden auch argumentieren, wie wir. Ich sage es einfach als Palästinenser, ich bin dort geboren, meine Eltern, meine Großeltern und so weiter. Und die werden auch das Gleiche sagen. Das heißt in anderen Worten, unsere Kinder von beiden Seiten werden diesen Konflikt von uns erben. Ja? Und die Geschichte geht dann weiter und vor allem in Richtung, leider in Richtung Gewalt. Jetzt, als mein Großvater das Land kaufte, das ist meine Familie, ich habe vielleicht vorhin gesagt, dass das Palästina war damals auch unter türkischer Kontrolle, also osmanische Kontrolle, für 400 Jahre, bis 1916. Und wir haben auch alles adaptiert mit den Kleidung zum Beispiel. Das ist mein Großvater. Er hat das Land gekauft 1916 und während der osmanischen Zeit, die Türken haben verlangt, dass jeder Palästinenser sein eigenes Land registrieren musste, um Grundsteuer zu bezahlen. Viele palästinensische Familien haben gesagt, warum soll ich mein Land registrieren? Warum soll ich Grundsteuer bezahlen? Eines Tages die Osmaner oder diese Besatzungsmacht wird gehen. Mein Großvater damals hat zwei Sachen getan, die nicht normal gewesen waren. Einmal, er hat das Land registrieren lassen. So, wir haben Dokumente von der osmanischen Zeit und dann weiter hat mein Vater und Onkel das Land weiter registrieren lassen während der britischen Mandatzeit, jordanische Zeit und dann auch von den Israelis nach 1967. Und das Zweite, was er getan hat, mein Großvater, hat er auf dem Gelände gewohnt mit seiner Familie in einer Höhle. Und das war nicht normal, weil nach unserer Mentalität, und das ist auch die biblische Mentalität, Menschen haben nicht auf ihr Land, auf dem Land gewohnt, sondern auf dem Dorf oder in der Stadt. Und sie gingen aufs Feld, sozusagen also am Tag, abends gingen sie wieder zurück. Aber mein Großvater wollte das anders machen. Er wollte dabei, dass seine Kinder mit dem Land groß werden. So, nach dem Tod von den Großeltern, mein Vater und Onkel haben die Arbeit übernommen, in Höhlen gewohnt, bis zum Tod. Und wir sind als Kinder und Enkelkinder, wir sind auch mit dem Land groß geworden. Jetzt im Jahr 91, das ist unser Hügel, also das Land hat 42 Hektar groß. Im Jahr 91, wir haben zufällig gehört, dass die israelische Militärbehörde unser Grundstück als Staatsland erklärt. Staatsland bedeutet, dass das Land keine Besitzer hat. Und nachdem wir alle Dokumente haben von 1916, sind wir zu der Militärbehörde, also zum Militärgericht gegangen, weil die Westbank liegt unter israelischer Militärkontrolle. Und unser Rechtsanwalt hat die Papiere vorgelegt. Die Israelis waren schockiert, Dokumente zu sehen. Aber aufgrund unserer Lage, sie haben von Anfang an, das ist schwierig für uns gemacht, damit wir mit der Zeit aufgeben. Also um die Geschichte kürzer zu machen, wir sind immer noch vorm Gericht seit 91. 12 Jahre Militärgericht und danach haben wir, nach 12 Jahren haben wir diesen Fall vor dem obersten Gericht in Israel gebracht. Und das Ganze hat uns bis jetzt über $170.000 gekostet, juristische Kosten. Und vor kurzem hat das Militär, also hat das oberste Gericht diesen Fall zurück an die Militärbehörde gegeben. Und dann jetzt das Militärgericht hat von uns verlangt, dass wir das Land neu registrieren lassen. So, wir sind jetzt in einem Prozess, der vielleicht dauert und kostet, aber das ist für uns die einzige Möglichkeit. Aber es ist eine ungerechte Situation. Aber trotzdem, wir sind immer noch da und wir haben das Land nicht verloren. Dann haben die Siedler versucht, mit Gewalt das Land zu enteignen. Also die Zufahrtsweg ist gesperrt seit 2001. Es wird immer gesagt, aus Sicherheitsgründen. Aber das hat nicht mit Sicherheit damit zu tun, sondern damit die Bauern nicht zu ihren Feldern kommen. Und mit der Zeit, das Land wird unbebaut bleibt. Und es gibt ein altes Gesetz, osmanisches Gesetz, wenn ein Grundstück unbebaut bleibt, für mehr als 3 Jahre, der Staat kann dieses Grundstück enteignen. Also, dann war eine andere Strategie. Israelische Siedler zwischen 1991 und 2002 haben uns angegriffen. Sie haben bei uns Bäume zerstört, sie haben uns mit Maschinengewehren bedroht und versucht, 3-mal eine Straße durch das Gelände zu bauen, um eine neue Siedlung zu gründen. Und wir sind immer juristisch vorgegangen. Und das letzte Mal kamen sie mit großen Maschinen und haben versucht, eine Straße zu bauen. 3 Tage später konnten wir die Arbeiter stoppen. Und die Siedler waren sehr aggressiv und sie haben 250 Olivenbäume vom Gelände zerstört. Und ein Olivenbaum ist ein Baum der Hoffnung. Wir waren sehr frustriert und enttäuscht, aber 3 Wochen später bekamen wir eine E-Mail aus England von einer jüdischen Organisation, die heißt Europäische Juden für gerechten Frieden in Palästina. Und sie haben für das Gelände 250 Olivenbäume gesponsert und dann waren sie auch dort und haben die Bäume auch gepflanzt. Das war für uns ein Zeichen der Hoffnung, dass wir in so einer Situation doch nicht alleine sind. Die Geschichte ging es weiter. Letztes Jahr im März, vielleicht haben Sie auch von den Bäumen, von den zerstörten Bäumen im Tal bei uns gehört, einige von Ihnen. Also wir haben dieses Papier gefunden. Also steht drauf, dass wo jetzt mit Rot markiert ist, das ist unser Tal, wo wir vor 9 Jahren hunderte von Fruchtbäumen gepflanzt haben. Das ist unser Privatland. Sie haben behauptet, dass diese Bäume vor ungefähr 9 Jahren auf Staatsland gepflanzt. Wir haben juristisch reagiert und unser Anspruch wurde angenommen. Aber eine Woche später, das ist unser Tal vor der Zerstörung, eine Woche später, am 19. Mai, das ist vor der Zerstörung, kamen 3 große Bulldozer früh am Morgen und sie haben alles platt gemacht. Und die Bäume wurden zerstört 2 Wochen vor der Aprikosenernte. Wir haben alles verloren und das war auch für uns ein Schock. Wir haben das nicht erwartet. Und die Bäume wurden in die Erde eingegraben. Wir haben einfach juristisch reagiert. Jetzt haben wir 2 Prozesse geführt. Einen vor dem obersten Gericht und das andere vor dem Militärgericht. Und dann haben wir begonnen mit mit Arbeit und Mühe, das Land zu bebauen. Und es ist uns gelungen, dieses Jahr wieder neue Bäume zu pflanzen. Also wir haben dieses Jahr 4000 Bäume gepflanzt im Tal. Und unter den Leuten oder den Gruppen, die uns geholfen haben, war eine amerikanisch-jüdische Gruppe, die kam zu uns im Februar für eine Woche und hat bei uns im Tal Bäume gepflanzt. Das sind diese Kleinigkeiten, aber das ist für uns, das bedeutet viel, weil wir gemerkt haben, wir sind nicht alleine und es gibt Menschen, auch Israelis und Juden, die nicht nur von Gerechtigkeit sprechen, sondern auch was tun. Das ist sehr wichtig. Die dritte Strategie war damals auch, das Land von uns zu kaufen. Und das letzte Angebot, ein Blankoscheck. Aber wir haben gesagt, unser Land ist unsere Mutter und man darf die Mutter nicht verkaufen. Jetzt versuchen sie uns zu isolieren. Die Straße ist gesperrt seit 2001. Ich habe ein Bild gezeigt. Und das zweite Problem, wir haben, ist die Mauer. Also wir haben 2 Probleme mit der Mauer. Einmal, mit Mauern kann man nie Frieden erreichen. Ja, also Mauer schafft Feindschaft. Ja. Hass. Und das zweite Problem mit der Mauer ist, dass die Mauer nicht an der Grenze gebaut zwischen Westbank und Israel, sondern es geht tief in die palästinensische Gebiete und nun trennt Palästinenser von Palästinenser und Palästinenser von dem eigenen Land. Und wenn man auf diese Karte guckt, hier, wo wir sind, ist eigentlich hier, das ist das palästinensische Dorf und das ist die israelische Siedlung. Alles mit blau und hellblau sind israelische Siedlungen da. Das ist sogenannte die grüne Linie, die ehemalige Grenze zwischen Israel auf dieser Seite und Westbank auf der anderen Seite. Und das ist der Verlauf der Mauer hier. Und wie man sieht hier, wir werden in einer Enklave bleiben hier, getrennt von Israel, aber getrennt auch von der Stadt Bethlehem. Und die einzige Möglichkeit für uns, wenn wir in die Stadt kommen wollen, das geht durch also eine Unterführung unter der Siedlerstraße hier. So sieht es aus. Ja. Und dann auch wird vielleicht verhindert mit der Zeit, dass Menschen auf dieser Seite ganz zu einfach zu ihren Feldern zu kommen. Ja, diese Situation wird einfach mehrere Familien, die einen Besitz dort haben, zwingen, das Gebiet freiwillig zu verlassen. Das ist eine Situation, allgemein gesprochen, wenn man so eng lebt, nicht nur in Palästina, aber überall in der Welt, wenn die Situation so schwieriger wird, wenn man das Gefühl hat, man ist zur Ecke geschoben, dann reagiert man mit drei Optionen normalerweise. Die erste Option ist Gewalt. Also, weil man sagt einfach, ich habe nichts zu verlieren. Ja? Aber die Frage ist, was kann man mit Gewalt erreichen, außer Gegengewalt? Und deswegen haben wir gesagt, das ist nie eine Option für uns. Die zweite normale Option ist Resignation. Und das ist der Fall bei vielen Palästinensern. Politisch, wir sind total isoliert. Wir haben interne Probleme. Die Spaltung zwischen Westbank und Gaza. Die arabische Welt ist, also kümmert sich nicht. Europa beschäftigt sich mit anderen Problemen. Und auch, es wird nicht seriös mit dem Konflikt gearbeitet. Und deswegen, also viele Leute sagen einfach, ich kann nicht mehr. So, die sitzen, sie bleiben sitzen und jammern und das ist einfach, die stellen sich als Opfer. Aber wir sagen einfach, es ist gefährlich, in diese Opferrolle zu rutschen. Deswegen ist es nicht eine Option für uns. Dann kommen wir zu der letzten Option und zwar Emigration, Auswanderung. Und wer wandert aus? Die bestausgebildeten Palästinenser. Und wenn wir von Christen sprechen, unter denen sind auch die Christen. Jetzt in Bezug auf unsere Situation, wir haben gesagt, Gewalt ist nie eine Option, Resignation und Emigration. Was sollen wir tun? Also dann haben wir begonnen, an einen anderen Weg zu denken. Und bevor wir einen anderen Weg entwickelt haben, haben wir vier Sachen gesagt, die uns sehr wichtig waren und später sind unsere Prinzipien geworden. Einmal, wir haben gesagt, also auf jeden Fall leicht gesagt, schwer das umzusetzen. Wir haben gesagt, wir weigern uns, Opfer zu sein. Also es war uns sehr wichtig, aus dieser Opfermentalität rauszukommen, damit wir agieren können, statt reagieren. Und zwar anders agieren. Das Zweite, was wir gesagt haben, wir weigern uns zu hassen. Und niemand kann uns zum Hass zwingen. Leicht gesagt. Weil in so einer frustrierenden Situation, es ist leicht zu hassen. Es ist leicht frustriert zu werden. Es ist leicht aufzugeben. Aber wir versuchen, diese negative Kraft positiv zu kanalisieren. Also Hass also wird auch einen negativen Impact auf uns, ja, Effekt auf uns. Drittens, wir haben gesagt, wir agieren anders, weil das ist ein Teil unseres Glaubens. Also das ist wichtig, also unseren Glauben zu leben. Und viertens, wir sind Menschen, die an Gerechtigkeit glauben und eines Tages die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Das ist unser Glauben. Und nachdem wir das gesagt haben, haben wir einen vierten Weg gewählt, einen gewaltlosen Widerstand geleistet, das Böse mit dem Guten zu überwinden, unter dem Motto, wir weigern uns, Feinde zu sein. Leicht gesagt, schwer das zu leben. Und unter diesem Motto haben wir das Projekt Tent of Nations Farm gegründet, mit der Idee, unsere Frustration positiv zu kanalisieren, weil die Frustration ist eine negative Kraft. Also wenn man frustriert ist, automatisch reagiert man mit Gewalt. Aber wir versuchen, diese negative Kraft positiv zu kanalisieren. Zweitens, Sie haben gesagt, wir wollen einfach das Ganze juristisch regeln. Deswegen sind wir immer noch vorm Gericht, vom israelischen Gericht, obwohl das System ungerecht für uns ist. Und drittens, wir haben gesagt, wir wollen unser Farm öffnen für Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Religionen, dass sie kommen und sehen, nach Hause gehen und weitererzählen, nicht was sie nur gehört haben, sondern was sie gesehen haben. Und das ist eine offene Einladung an Israelis. Wir laden israelische Gruppen ein, individuell ein, nicht über Frieden zu sprechen, weil man kann nicht von Frieden reden und gleichzeitig unter Besatzung sein, sondern das ist eine Augenöffnungserfahrung für die Israelis. Kommen und sehen, der andere, der auf der anderen Seite ist, ist kein Feind, ist ein Mensch. Und die Idee ist, dass sie durch dieses Besuch, dass ihre Augen sich öffnen und sagen, also das ist die Realität, wie lebt man als Palästinenser dort. Und dann die Erwartung, dass die Leute wieder nach Hause gehen und erzählen, was sie alles erlebt haben. Und viertens wollen wir auch eine Begegnung schaffen zwischen Mensch und Land, weil Land ist sehr wichtig. Wir haben auch bis neben politische Probleme viele Umweltprobleme. Umwelt ist kein Thema bei uns in den Schulen. Und es ist wichtig, durch die Bäume pflanzen, immer in der Natur zu sein, ist es wichtig, also diese Verbindung zu schaffen zwischen Mensch und auch Land. Jetzt auf dem Gelände, auf dem eigenen Land, noch dazu, ich darf als Palästinenser nicht bauen. Ich bekomme keine Baugenehmigung. Ich habe kein Leitungswasser dort und kein Strom. Das heißt, keine Entwicklung. Und vor einigen Jahren haben wir bis jetzt 14 Abrissbefehle bekommen. Für Zelte, für alles Mögliche, für Zisternen. Und wir haben bis jetzt über 45 Kultivierungsstoppbefehle bekommen, dass man auch das eigene Land nicht kultivieren darf. So, wie kann man das Land entwickeln ohne Wasser, Strom und Baugenehmigung? Wir haben gesagt, wir sind keine Opfer. Wenn man will, dann findet man einen Weg. Und für Strom haben wir eine Solaranlage installiert, die erste in Palästina, wurde im Jahr 2009 installiert. Und wir haben die auch erweitert. Und seitdem, seit 2009, sind wir total vom Strom unabhängig. Ja? Also wir haben einen Abrissbefehl für das Dach bekommen. Nicht für die Solarpaneele, aber für das Dach. Wir haben dabei auch bis jetzt über 45.000 Euro gespart für Dieselkosten. Das ist uns sehr wichtig. Ja, dass man nicht sitzen bleibt und tut nichts, aber auch auf der anderen Seite nicht mit Hass zu reagieren, sondern einfach diese negative Kraft positiv in positiven Projekten zu entwickeln. Für Wasser genauso. Wir sind total vom Regenwasser abhängig. Wir sammeln Regenwasser in Zisternen. Ja, also in kleinen Zisternen. So sehen sie aus. Und wir versuchen einfach auszukommen mit dem Wasser. Vor allem für die Bäume. Und nachdem wir nicht auf die Erde bauen dürfen, dann haben wir gesagt, lass uns unterirdisch bauen. Dann haben wir Höhlen ausgebaut, so Naturhöhlen. Und also jetzt so kleine Häuschen gebaut. Und wir haben auch eine Kapelle bei uns. Also das sieht so aus von innen. Und die Idee, es geht nicht jetzt um Bauen oder Strom oder Wasser. Es geht um einfach andere Menschen mitzuteilen, dass es doch eine Hoffnung gibt für eine bessere Zukunft. Aber diese Zukunft wird nicht von anderen gestaltet werden, wird nicht von anderen geschenkt werden, sondern von uns gestaltet werden. Das ist wichtig. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, nicht sitzen bleiben und nicht jammern und nicht nur uns als Opfer darstellen. Wir müssen aufstehen und etwas tun. Und klar, wir können das nicht alles alleine schaffen, sondern auch andere Leute mit einladen, dass sie uns auf diesem Wege zu begleiten, und uns zu helfen, aber nicht wie sie wollen, sondern was wir wollen. Das ist uns sehr wichtig. Und nachdem wir, das ist unser Meetingsraum, einige von Ihnen waren dort, diese Malerei haben Kinder gemacht, während dem Sommercamp, unter dem Motto Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und nachdem wir die Infrastruktur verbessert haben, also Kläranlage, dass das Abwasser nochmal für die Bewässerung zu verwenden, Komposttoiletten, damit wir viel Wasser sparen können. Und der Plan, aus dem Kompost Biogas zu produzieren und als Kochgas zu verwenden. Und jede kreative und verrückte Idee ist willkommen. Ja. Weil das eigentlich, durch solche Ideen versuchen wir immer motiviert zu bleiben. Ja. Und nachdem wir die Infrastruktur verbessert haben auf dem Gelände, haben wir begonnen mit Programmen zu entwickeln, um Menschen miteinander zu verbinden. Das erste Programm, jedes Jahr machen wir eine Baumpflanzaktion. Wir laden Leute ein, Bäume zu sponsern und Bäume zu pflanzen. Für uns, wenn man einen Baum pflanzt, wie einen Olivenbaum, glaubt man an die Zukunft. Das ist wichtig. Ja, weil die ersten Oliven kommen nach 10 Jahren, wenn man Glück hat. Und wenn man einen Baum pflanzt, glaubt man, dass der Friede soll von unten wachsen. Das ist wichtig für uns. Friede kommt nicht durch einen Handschlag zwischen Israelis und Palästinenser, sondern es muss wachsen, genauso wie ein Olivenbaum, von unten nach oben. Es ist ein Prozess. Wenn wir von Frieden sprechen, wir können einfach beschreiben, wie Friede so schön aussieht. Ja? Jeder weiß, wie der Friede aussieht. Aber auf der anderen Seite, wir sind nicht an dem Punkt, wir sind so weit weg. Wir brauchen Leute, die uns begleiten, wie wir von A zum Frieden nach B kommen können. Ja? Und das ist uns sehr wichtig. Und der erste Schritt für einen Frieden heißt es, Verständigung schaffen. Und deswegen ist es wichtig, der Feind als Mensch zu sehen. Das ist der erste Schritt. Das zweite Projekt, was wir tun, ist Kindersommercamp-Aktivitäten mit palästinensischen Kindern, die traumatisiert sind. Wir versuchen immer, dass ungefähr 60, 70 Kinder aus Bethlehem zu uns kommen. Und mit internationalen Volontären arbeiten wir mit den Kindern unter einem Thema, wie mit Herz und Hand verändern wir das Land. Und die Idee mit Kreativität, wie Malen auf Steine, Musik, Mosaik, Theater, wollen wir, dass die Kinder ihre Talente entdecken, sich auf das Positive konzentrieren und in sich selbst glauben, wir sind fähig, unsere eigene Zukunft selber zu gestalten. Wir haben auch Erntecamps, Apfel, Mandeln, Trauben, Feigen und Ende Oktober, wir haben die Olivenernte. So, wir haben immer wieder internationale Volontäre, die uns bei der Arbeit behilflich sein können. Also sie kommen, bleiben bei uns für eine kurze oder längere Zeit und unterstützen die Arbeit. Wir haben keinen Markt für unsere Produkte und wir versuchen einfach unsere Produkte auf der Farm an Gäste zu verkaufen. Wir haben auch ein Frauenprojekt im Dorf. In der Nähe von Weinberg ist ein muslimisches Dorf, wo wir auch mit Frauen arbeiten. Meine Frau ist Computerlehrerin und sie hat begonnen, ein Projekt mit Frauen aus dem Dorf, die keine Möglichkeit für eine Ausbildung haben. Also, dass sie ein bisschen was lernen können. Sie haben mit Computerunterricht, also Englischkurse, Landwirtschaft. Und die Idee ist, diese Frauen zu motivieren, eine Rolle in ihrer Gesellschaft zu spielen. Das ist wichtig für uns. Wir haben Besuchergruppen bei uns, die uns besuchen kommen. Und die Anzahl der Gäste steigt immer. Und das ist für uns internationale Präsenz, hat uns auf dem Gelände so viel geholfen. Wir haben eine Aufgabe dort, dass man nicht, wie gesagt, also nur von den Problemen spricht. Deswegen ist für mich das erste Teil ist, über die Situation zu reden. Aber das zweite ist, was kann ich von heute auf morgen tun, um vielleicht einen Mosaikstein für eine bessere Zukunft zu gestalten. Das ist, was wir versuchen zu machen. Wir haben eine Vision für die Zukunft und unsere Vision auf dem Gelände dort, eine Schule zu gründen für Kinder und dass die Kinder von Anfang an viel über Umweltschutz, über Recycling, Landwirtschaft, Community Building auch was lernen können, damit sie auch von Anfang an motiviert werden und auch Kontakt oder Bezug zum Land zu haben. Das ist unrealistisch jetzt, weil für eine Schule braucht man eine Baugenehmigung, die wir nie bekommen. Ja? Wir haben Bauabrissbefehle für Zelte. Wie kann man eine Schule bauen? Aber man muss eine Vision haben. Man muss langfristig denken, aber gleichzeitig realistisch bleiben und immer in kleinen Schritten vorankommen. Manchmal fallen wir um, aber wir haben gelernt, wieder aufzustehen und weiterzugehen. So, wir laden Sie ganz herzlich ein, mit uns zu träumen, aber uns auf diesem Wege zu begleiten, mit Glaube, mit Hoffnung und Liebe. Das sind die drei Fundamente unserer Arbeit, Glaube, Hoffnung und Liebe. können wir weiter für Gerechtigkeit und Frieden arbeiten. Und ich sage es einfach, das ist das Ganze wie ein Bauer, der seine Hand auf dem Pflug hat, der darf nicht mehr zurückgucken. Der muss sich konzentrieren und immer nach vorne schauen. Wir haben eine Adresse, tentofnations.org, für Sie, die auch mehr von uns erfahren wollen. Und in kleinen Schritten, es geht dann weiter. Ja. Das ist mein Sohn auf dem Traktor. Er ist gestern 11 geworden, 11 Jahre alt geworden. Und er heißt Bishara. Und Bishara bedeutet die gute Nachricht. Und das ist wichtig für uns in der Mitte von vielen Zerstörungen. Jetzt erlebt man im Nahen Osten Schwierigkeiten, Probleme. Man redet nur von den Negativen. Aber wir möchten nicht dabei vergessen, dass auch in einer dunklen Situation es gibt einen Raum für positive Nachrichten. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Nasser, für die Einführungsthema und für die sehr emotionale Schilderung. Ich darf jetzt Sie bitten, unseren Gast mit Fragen zu behelligen. Ich möchte, da hinten haben wir schon jemanden, möchte nur kurz voranschicken, bitte nicht einfach drauf losplaudern, sondern warten, bis von unserer bezaubernden Assistentin Martina das Mikrofon gereicht wird, da wir diesen Abend aufnehmen und dann per Internet nachhörfähig machen werden. Das haben Sie dran, aber bitte der Herr da hinten.
Daud, ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken für das wirklich Hoffnungsvolle. Ich habe dich ja im Sommer besucht. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern an mich. Ich möchte nur zu Ihren Einleitungsworten sagen. Sie haben gesagt, Bethlehem in Israel. Aus israelischer Sicht stimmt das. Aus europäischer Sicht und nationaler Sicht auch von der UN ist das Westjordanland gehört nicht zu Israel. Wird zu den palästinensischen Gebieten gezählt, ist, ja, welchen Status das hat, weiß ich nicht. Aber ich habe gerade heute noch einmal nachgelesen, die EU schreibt ganz, ganz klar, dass das kein israelisches Gebiet ist.
Was kann man dazu sagen?
Also,
mir ist geduldig.
Auf jeden Fall, also Bethlehem liegt in den besetzten Gebieten. Also für uns heißt es Palästina. Wir sagen Bethlehem Palästina, aber Palästina existiert noch nicht als Staat. Aber Bethlehem ist also in den besetzten Gebieten von Israel, in der Westbank.
Okay.
Ja, ich habe zwei Fragen. Ich war übrigens auch dort unten, habe ihn auch besucht und so, habe das gesehen, wie es ausschaut. Die eine Frage ist, warum tut man nichts gegen diese Besetzung, die da passiert durch die Israelis? Das kann doch nicht sein. Warum schreit da keiner auf? Und die zweite Frage ist, palästinensische Frauen, wie ist denn da die Ausbildung? Wie viele haben keine Ausbildung? Wie viele haben eine Volksschulausbildung? Und wie viele haben, das hätte ich auch gern gewusst.
Okay. Auf jeden Fall, das ist auch eine Frage von uns, auch an die ganze internationale Community, warum wird nicht so ein Druck ausgeübt, um diesen Konflikt zu lösen, um diesen um die Besatzung zu enden. Aber das läuft seit vielen Jahren und wir immer stellen diese Frage und keine Antwort. Deswegen ist es uns oder mir sehr wichtig, dass man nicht auf andere warten muss oder die Hoffnung in anderen zu investieren. Klar, wir brauchen die politische Unterstützung, aber auf der anderen Seite, das muss Initiativen kommen von uns auch. Dass wir, deswegen ist es jetzt hier, was wir tun, ist eigentlich, damit man positiv bleibt, damit man sagt, ich kann was tun in einer schwierigen Situation. Von der zweiten Sache ist klar, Ausbildung ist wichtig bei uns. Also Ausbildung bei uns ist Nummer eins. Also wir sind die bestausgebildeten Leute im Nahen Osten als Palästinenser. Aber bei uns im Dorf, in der Nähe von Weinberg, es gibt auch Frauen, die zum Beispiel aus sozialen Gründen, also nicht alle bei allen Familien, die nicht zum Beispiel das Dorf verlassen dürfen, dann bleibt in der Familie, bis sie heiraten wahrscheinlich. Wir versuchen auch, diese Frauen zu motivieren, dass sie wenigstens ein paar Stunden aus dem Haus rauskommen und sich mit anderen Frauen ins Gespräch kommen, Also es geht nicht um Ausbildung, weil wenn sie dann weiter sich ausbilden wollen, dann gehen sie nach Bethlehem, da ist genug Orte zum Lernen. Aber es geht um diese Frauen zu motivieren, dass man aufsteht und sagt, ich muss was machen für mich selbst.
Darf ich eins nachfragen? Sie leben jetzt schon so viele Jahre unter dieser Repression. Hat sich da etwas geändert, wenn die konservativen oder die fortschrittlichen Kräfte Israels an der Macht waren?
Die Politik war immer ungleich. Also das ist leider so. Ich sage es einfach, das Buch ist immer das gleiche Buch. Also das Inhalt ist das gleiche, aber vielleicht der Titel ist anders. Und das ist bei uns genauso. Also egal, ob wer an der Regierung ist, die Politik gegenüber die Palästinenser war immer gleich, mit Siedlungspolitik, und es hat nicht so viel verändert.
Danke, bitte.
Sie haben immer gesprochen von wir. Bitte, wer ist wir, wie groß ist Ihre Bewegung? Ist das ein Dorf oder ein ganzer Bezirk oder wie weit ist das von Bethlehem entfernt? Das ist die eine Frage. Die zweite, könnten Sie noch kurz erklären, was die Palästinenser wirklich sind? Ist das ein Volksstamm oder ist das die autochthone Bevölkerung, die vor der israelischen Besetzung dort gewohnt hat? Es gibt Syrer, Iraker, Türken, kennen wir, aber die Palästinenser, sind die nur von dem Gebiet her bezeichnet oder ist das ein eigener Volksstamm?
Also zu der ersten Frage, wir sind einfach eine Familie, eine kleine Familie mit internationalen Volontären. Ja. Die versuchen einfach etwas anderes zu machen. Also keine Bewegung, wir sprechen von, also nicht eine Bewegung, sondern einfach eine Gruppe von oder Familie und Volontäre, die begonnen anders zu denken und anders zu agieren. Ja. Also gewaltlos, klar, und mit einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wir laden Leute ein, mit uns zu arbeiten. Deswegen sind wir total angewiesen an Volontariatshilfe vom Ausland. Wir laden auch Einheimische auch ein. Also für uns ist unser Konzept ist Learning by Doing. Also wir können nicht jetzt Leute motivieren, indem wir nur von Theorien sprechen. Ja, wir können niemandem was versprechen. Aber wir können Leute einladen und sehen, dass wir in so einer Situation doch was Positives entwickeln können. Und die Idee ist, die Leute nach Hause zu schicken mit einer Hoffnung, ja, dass sie auch was tun.
Können Sie vielleicht eine Zahl nennen, wie viele Volontäre waren schon bei Ihnen? Lassen Sie ein bisschen eine Vorstellung machen.
Ja, Familienmitglieder sind wir im Sommer zum Beispiel, über 25, 30 Leute, mit Volontären vielleicht manchmal 50, 60, 70 Leute. Es kommt darauf an, wie jetzt zum Beispiel bei der Olivenernte kommen auch internationale Volontäre und helfen, dann sind wir eine große Gruppe. So ist es unterschiedlich zwischen Winter und Sommer. Ja, aber wir sind nicht viel größer als 50, 60 Leute, ja, durchschnittlich. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr hat uns über 7000 Gäste besucht. Und diese 7000 Gäste gehen nach Hause und erzählen auch. Und diese kleinen Schritte nehmen auch mehrere Leute mit. Und das ist uns sehr wichtig.
Danke sehr. Die zweite Frage war, wer sind denn die Palästinenser?
Die Palästinenser. Überhaupt. Also wir... Also das Land heißt Palästina, ja, heißt Palästina, also historisches Land Palästina. Und alle Leute, die dort gelebt haben in Palästina, heißen Palästinenser. Das heißt, es gibt zum Beispiel vor der Gründung vom Staat Israel auch jüdische Israelis, die dort gelebt haben. Und die heißen auch palästinensische Juden. Weil also Juden, die in Palästina. Ich kann einfach sagen, ich bin Christ und Palästinenser, Christ aus Palästina. Genauso auch ein Muslim aus Palästina.
Okay, bitte.
Herr Nasser, ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Credo und auch von der Art, wie Sie es vorgetragen haben. Und das gibt mir Hoffnung, dass Sie diesen Weg durchhalten können. Das finde ich sehr bewundernswert. Danke. Meine Frage zielt darauf... ich bin sicher, Sie haben Versuche gemacht, mit den Siedlern in ihrem Umfeld ins Gespräch zu kommen. Und darüber würde ich gern etwas mehr hören, wie das verlaufen ist, ob es Ansätze gibt zu einem Dialog, ob es Menschen gibt, die sich überhaupt ansprechen lassen von Ihnen. Ich habe gehört, zu meinem Erstaunen, dass ein großer Teil der amerikanischen oder derjenigen Siedler, jetzt das bezieht sich nicht auf Ihr Gebiet, sondern generell auf die Westbank, dass ein großer Teil derjenigen Juden, die aus Amerika gekommen sind, um in der Westbank zu siedeln, dass das eigentlich ursprünglich Leute mit einer linken politischen Identität sind. Die haben in den Vereinigten Staaten vorher eher für eine demokratische, wenn man will, je nach Definition, was das nun bedeutet, Linke auf jeden Fall nicht für eine rechte Politik agitiert. Und es müsste doch eigentlich möglich sein, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und mit ihnen einen Dialog zu führen. Ich vermute, es ist wahnsinnig schwierig, aber wenn es irgendetwas in der Richtung gab, würde ich das gern von Ihnen hören.
Ja, also können wir mal die lokale Verankerung zuerst, der lokale Dialog, vielleicht können wir den mal beantworten.
Ja, also es gibt ganz, ganz schnell vielleicht vier Gruppen unter Siedler. In den besetzten Gebieten. Es gibt diese ultraorthodoxische Gruppe, die einfach, die leben in den Siedlungen, die arbeiten nicht, die gehen nicht zum Militär, aber sie kriegen alles zur Verfügung gestellt vom Staat. Ja. Es gibt die zweite Gruppe, die ökonomische Siedler, die kommen aus ökonomischen Gründen. Es ist schön, in der Westbank zu wohnen, auf einem Hügel, man erlebt Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, hat eine gute Verbindungsstraße zu Jerusalem, wo man arbeitet, und man wohnt dort. Ja. Und es gibt die dritte Gruppe, die Neueinwanderer, die kommen meistens aus Russland und die wissen nicht, wie die Lage dort ist. Ja. Also sie haben keine Ahnung. Sie werden einfach in die Siedlungen, in den Siedlungen gebracht und dort wohnen hinter einem Zaun und außerhalb des Zaunes ist ein Feind. Ja, so ist das Bild. Und es gibt auf jeden Fall die vierte Gruppe, die radikalen Siedler. Die kommen mit der Ideologie, Gott hat uns das Land gegeben, und eine Waffe mit einer Hand und die Bibel in der anderen Hand. So haben wir jetzt. Jetzt zu der Frage ist, wir wohnen in einem Zentrum von Siedlungen dort. Ja. Und wir haben einfach also meistens negative Erfahrungen mit den Siedlern gehabt. Ja. Aber also als Menschen, wir sind offen gegenüber jeder, der durch unser Tor kommt und von uns was lernen möchte oder uns fragen, was wir tun hier. So, wenn jetzt jemand kommt aus der Siedlung, also von unserem Tor, nicht mit Maschinengewehre, ja, der mich bedroht, sondern einfach als Mensch und dann fragt, ich möchte einfach verstehen, was ihr macht hier, dann kann ich auch erklären. Zum Beispiel, da war eine Frau mit ihrem Mann aus der Siedlung. Sie haben gesehen, dass wir so viele Gruppen bei uns auf dem Gelände haben. Sie ist einfach gesagt, ich möchte wissen, was da los da. Und dann, sie wusste nicht, dass wir zum Beispiel kein Trinkwasser bei uns haben. Sie hat gesagt, ich verstehe das nicht. Ihr habt hier kein Trinkwasser, aber wir haben ein Schwimmbad in der Siedlung. So, es gibt viele Leute, die nicht wissen oder die wollen nicht wissen. Und für uns, wenn die Leute kommen wollen, wir versuchen einfach die Augen zu öffnen. Ja? Es geht nicht jetzt um Dialog bei uns, um also miteinander zu reden, sondern einfach verstehen, ja, dass sie uns sehen und verstehen. Ja? Und es gibt einer, also ich habe die Komposttoiletten erwähnt. Die Komposttoiletten wurden von einem ehemaligen Siedler gebaut. Nach seinem Besuch hat nicht mehr in der Siedlung gewohnt und kam zurück und hat die Komposttoilette gebaut. Das heißt für uns, wenn man ein Gesicht zum Feind hat, dann beginnt man sich Fragen zu stellen. Und das ist, ich sage, meine Meinung, das ist der erste Schritt in Richtung der Frieden. Also nicht der Friede, was man jeden Tag drüber spricht, sondern was wahr ist, ja.
Zweiter Teil der Frage war, warum kommt man nicht in Kontakt mit Amerikanern, die nicht unbedingt dem Mainstream unterliegen?
Na, es gibt, also auf jeden Fall, wenn jetzt jemand aus der Siedlung kommt und dann sagt man einfach, das ist eigentlich politisch, ist es falsch, weil die Siedlungen sind Besatzungs, sage ich einfach, Zeichen für uns. Ja. Aber die Leute sind auch, wenn die Leute sind offen mit einem Gespräch, dann werden wir einfach weiterreden. Also es gibt schon auf jeden Fall Leute, die nichts wussten. Und nach einer Begegnung mit einem Palästinenser haben sie wirklich die Augen sich geöffnet. Ja. So, es gibt.
Sie dürfen eine kurze, die Betonung liegt auf kurz. Und sprechen Sie bitte zentral ins Mikrofon,
dann hört sie kaum. Ist es möglich, dass Sie in die Siedlungen gehen? Ist das überhaupt rechtlich möglich? Oder müssen Sie warten, bis die Siedler zu Ihnen kommen?
Also als Palästinenser darf man nicht in die Siedlung kommen. Nur die Leute, die dort arbeiten. Es gibt auch Palästinenser, die auf dem Bau in den Siedlungen arbeiten. Die bekommen eine Genehmigung in die Siedlung, aber nicht, also das heißt vom Eingang bis zur Baustelle, so Transitstrecke. Ja. Aber ja, wie gesagt, also wir sind um die, also vielleicht zu der Frage, wir sind offen gegenüber anderen Menschen, aber wenn sie einfach uns als Menschen auch akzeptieren und wie gesagt durch unser Tor kommen. Wir fragen nicht, woher sie kommen, was für eine Religion sie haben, was sie eine politische Einrichtung haben und so weiter. Wir respektieren die Menschen als Menschen.
Okay, danke. Bitte sehr.
Ja.
Danke. Ist das Wort Maschinengewehr gefallen.
Pardon, Entschuldigung, der Herr.
Ja, ich möchte noch einmal die vier Optionen ansprechen. Aufgeben, auswandern, kämpfen und Frieden wollen. Ja. Man möchte verzweifeln, dass das aufhört, der Konflikt. Ich glaube, die einzige Chance ist, dass hier Frieden entsteht, ist, dass sie bei den Wahlen, dass die Friedfertigen bei den Wahlen die Mehrheit erreichen. Dann haben die Israelis nicht mehr das Argument, dass sie bedroht werden. Die ganzen Militärgesetze, das ganze menschenunwürdige Verhalten der Israelis wäre dann weg, wenn sie nicht mehr bedroht werden. Dann können sie nicht mehr argumentieren. Und da müssten sie es schaffen, die Mehrheit zu erreichen mit den Friedfertigen. Derzeit haben wir die Kämpfer die Mehrheit bei Wahlen und so. Weil die unterstützen auch die Bevölkerung. Ja, und so. Darum werden sie wieder gewählt. Aber es ist für mich die einzige Chance, hier Frieden zu finden, indem die Friedfertigen die Mehrheit in der Bevölkerung haben. Das ist eine riesige Überzeugungsarbeit. Das ist wahnsinnig schwierig.
Also es ist auch nicht nur das, es ist auch schwierige Situation, ganz klar. Weil die Leute auch sind, ja klar, also wenn ich einfach die Punkte, also Gewalt, Resignation oder Immigration, das sind die normalen Reaktionen von Menschen, egal wo sie leben. Das heißt, es gibt Leute, die einfach kommen zu einer Situation und sagen, ich kann nichts mehr, was soll ich machen? Also das ist die Situation. Aus dieser, also zum Beispiel im Gaza, als Beispiel, Gaza ist das größte Gefängnis der Welt. Die Leute sind eingesperrt. Also Leute sind gezwungen manchmal, also wenn ich jetzt meine Katze einsperre in einem Raum für 3 Tage, wird mich angreifen. Also es ist automatisch, Isolation automatisch schafft Unruhen und schafft auch Aggressionen. Das ist ganz normal bei Menschen überall, nicht nur in Palästina oder Israel, überall. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass man sagt, also wenn wir vom Frieden sprechen, dann müssen wir als Menschen dort einfach Früchte sehen von dem Frieden. Bis jetzt wurde viel geredet von dem Frieden, aber nichts getan. Und das, was auch den Menschen frustrierend macht. Also jeder Mensch, also Sie fragen Israelis oder Palästinenser, alle wollen Frieden. Jeder möchte Frieden. Also warum ist nicht möglich dann, wenn alle auch Frieden wollen? Ich denke, meiner Meinung nach, Friede muss von mir beginnen. Das ist das Wichtigste. Ja? Also wenn ich jetzt meine Kinder ein Geschenk geben möchte, und dieses Geschenk habe ich nicht, ich kann nicht meine Kinder versprechen, ein Geschenk, und das habe ich nicht. Deswegen muss ich das zuerst haben, und deswegen ist es, wenn wir von Frieden sprechen, müssen wir auch Frieden im Herzen haben, damit wir dieses Geschenk weitergeben können. Ja. So, große Frieden, aber kleinere Schritte. Ja.
Okay, bitte.
Es ist das Wort Maschinengewehre gefallen. Wie bedroht ist Ihr Leben oder der Gruppe, die mit Ihnen lebt? Ist der Zugang zu Ihrer Siedlung in irgendeiner Form gesichert? Und meine zweite Frage, wissen Sie von ähnlichen Initiativen wie Ihrer in Palästina?
Ja, also wir versuchen einfach alles so juristisch zu regeln. Also wir sind nicht bedroht. Das letzte, im Jahr 2002 war die letzten Aggressionen von den Siedlern. Und ich denke, weil wir begonnen haben, internationale Präsenz von Volontären auf dem Gelände zu haben. Seitdem, seit 2002, haben wir keine Angriffe von israelischen Siedlern. Ja. Und es gibt auch viele Initiativen, auch in Israel. Es gibt auch Gruppen in Israel und auch in Palästina, die versuchen, wie wir, in kleineren Schritten voranzukommen. Ja. Und das existiert. Leider wird nicht so viel davon berichten, weil die Medien haben kein Interesse an Friedens, Kleinigkeiten, sondern Bad News. Ja.
Also wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ob es auch diese eine größere Friedensbewegung gibt in Palästina. Und Sie haben mir gesagt, es gibt sie sehr wohl. Und man liest oder sieht ab und zu etwas davon, aber nicht viel.
Genau. Also es gibt zum Beispiel friedliche Demonstrationen gegen die Mauer, wo Israelis, Palästinenser, internationale Volontäre miteinander gegen diese Mauer protestieren. Wenig wird von solchen Aktivitäten oder Situationen berichtet.
Bitte. Mich hätte interessiert, wie das finanziell ausschaut. Reichen da die Ernteeinnahmen aus oder gibt es da Spenden oder so, weil Sie von den Gerichtskosten geredet haben?
Ja, also für die Gerichtskosten, also wir haben eine Hilfe bekommen von individuellen Menschen, von christlichen Gemeinden, also für die juristischen Kosten. Klar, also wir können nicht auch unsere Rechtsanwälte und Landexperte so alles auf einmal bezahlen, sondern immer in kleinen Summen, so weit es geht. Also wir versuchen zum Beispiel Landwirtschaft zu entwickeln, damit auch das Projekt auch eines Tages selbstständig auch finanziell wird. Wir sind nicht jetzt da, aber wir sind auf dem Wege. Wir haben auch die Infrastruktur verbessert auf dem Gelände. Wir haben sozusagen einen Zeltplatz und wird benutzt von Gästen und Volontären und es wird auch ein Teil Einnahmen geben für das Projekt. Und drittens ist für uns wichtig, auch Leute zu finden, wenn möglich auch unsere Arbeit zu viel mitzutragen, finanziell, aber in eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wenn eine Gruppe uns behilflich sein möchte und sagt, was können wir, wie jetzt in Deutschland, was können wir für euch tun? Die Solaranlage, eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist uns sehr wichtig. So, das sind die drei Schienen.
Danke, bitte.
Ja, meine Frage ging ein bisschen in dieselbe Richtung. Also wie wirtschaftlich ist Ihr Bauernhof? Sie sagten schon, zurzeit müssen Sie die Produkte zum Eigenbedarf verwenden. Sie dürfen das anscheinend nicht verkaufen, den Siedlern. Oder dürfen Sie denen was verkaufen?
Also verkaufen darf man, aber unsere Produkte können nicht mit den israelischen Produkten konkurrieren. Die kommen eher zum Markt und billiger, weil uns Transportkosten und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, also lohnt sich nicht, auch unsere Produkte auf dem Markt in Bethlehem zu verkaufen, weil es ist alles billig. So wir versuchen einfach aus den Zitronen so Zitronensirup zu machen oder Limonade zu machen. Also das heißt, aus den Trauben machen wir Sirup, aus den Feigen machen wir Marmelade und so weiter, damit die auch lagern können für längere Zeit. Und wir sind dabei, auch ein Projekt auf dem Gelände zu entwickeln mit Weinprodukt. Also wir sind jetzt dabei, in die Richtung zu arbeiten, damit auch das anders wird, dass auch Landwirtschaft eine Einnahmequelle sein wird.
Jetzt noch eine politische Frage. Wie ist Ihre Beziehung zu den großen politischen palästinensischen Strömungen, also Hamas, Fatah? Haben Sie da Beziehungen oder lehnen Sie das ab?
Also wir sind total politisch und religiös auch unabhängig. Das ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten mit Menschen. Ja, das ist das Wichtigste. Politik wird auch vieles verhindern. Ja, dann ist man parteiisch. Und dann möchte man auch seine eigene Partei, egal ob das religiös oder politisch, verteidigen. Und dann kommt man in eine schwierige Schwierigkeiten. Deswegen ist es wichtig für uns, denn wir arbeiten mit Menschen, an die Basis. Das ist Basisarbeit, Verständigung schaffen, Leute zu motivieren, auch positiv zu bleiben in einer schwierigen Situation. Das ist unser kleinen Beitrag.
Okay, danke sehr. Moment bitte. Sie waren zuerst.
Ja, ich habe eine Frage zu den Attacken. Sie haben gesagt, im Jahr 2002 war die letzte und der Angriff mit den Bulldozern auf die Bäume, war das keine Attacke? Und wer hat die geführt? Waren das Räuber oder waren das Staatsunternehmen oder war das das Militär?
Also die Attacke von Siedlern haben, haben aufgehört im Jahr 2002. Weil zwischen 1991 und 2002 hatten wir viele Attacke von Siedlern. Die kommen, die kommen als Gruppe und dann zerstören Bäume oder bauen eine Straße. Oder, also das ist unabhängig vom Militär. Ja? Vielleicht auch vom Militär unterstützt, aber unabhängig. Ja? Deswegen bis 2002 waren die Attacke. Also, und ich denke, weil wir begonnen haben, internationale Volontariatspräsenz auf dem Gelände zu haben. Jetzt letztes Jahr hat das Militär gemacht. Und das zum ersten Mal. Das Militär hat bei uns Bäume zerstört.
Okay, bitte.
Ja, Sie haben sehr oft von den Aggressionen Israels gesprochen, aber andererseits ist der palästinensische Freiheitskampf natürlich auch eine Tatsache. Und ich würde es generell fragen, wie Sie zu Existenzrecht Israels kommen.
Also es gibt auch, also wir sind auch als Palästinenser keine Engel. Wir haben auch viele Fehler gemacht und machen immer noch Fehler. Ja? Es ist wichtig, aufgrund der politischen Situation immer, dass das Feindbild existiert. Feinde, also der hat begonnen und wir haben reagiert. Ungefähr immer wieder, also wer ist zuerst gekommen, ein Huhn oder... Und immer wieder versuchen wir, den anderen den Schuld zu geben. Ja? Und deswegen ist es für uns wichtig zu sagen, nein, also wir, Israel oder und Palästin, also die Israelis und Palästinenser haben das Recht, dort zu sein, eine Existenz dort zu sein. Und deswegen ist es uns sehr wichtig zu sagen hier, wir, also die einzige Möglichkeit, dort zu existieren, dass wir einander akzeptieren. Und das muss auch von unten beginnen, also Basisarbeit. Ja? Man kann das nicht nur von oben was tun, nur von unten. Und ich möchte einfach, dass die Leute dort bei uns wieder lernen können, wie sie miteinander leben können. Ja? Und Respekt, wir müssen einfach einander respektieren als Menschen, egal, unabhängig an was wir glauben, Religion, wir sind Menschen und Menschen können miteinander leben.
Danke sehr, bitte.
Sie haben soeben das Wort Religion angesprochen. Meine Frage geht dahin, ist in Ihrem Gedankengerüst auch Spielraum frei für den ewigen Wunsch der Juden, in das gelobte Land zurückzukehren? Ist es nicht ein, definitiv ein Religionskrieg, der dort stattfindet und der nicht mit Menschenfreundlichkeit Ihrer Sorte behoben werden kann? Sondern entweder es gibt eine Zwei-Staaten-Lösung oder es wird nach wie vor 10, 20, 30, 50 Jahre weiter so gehen wie bisher. Meine Frage, wie steht Sie dazu?
Also ich denke, Religion sollte eigentlich eine positive Rolle in Konflikten spielen. Ja, aber im Moment bei uns, also Religion wird missbraucht. Das ist das größte Problem. Religion wird missbraucht von Juden, von Christen und von Muslimen. Im Namen von Gott kann ich Menschen töten. Das ist nicht Religion. Und das ist das größte Problem. Also ich kann nicht zum Beispiel akzeptieren, dass einer sagt, Gott hat mir befohlen, das und das und also meinen Nachbar umbringen. Das ist nicht Religion. Und deswegen, also wir sprechen hier von Religion, Glauben. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist meine Glaube. Wie jetzt Abraham, wenn er ins Land kam, er hat nicht gesagt, Gott hat mir das Land gegeben und versprochen. Er hat ein Land gekauft. Er war in Hebron, hat das Land gekauft. Er hat respektiert, wie die Regeln gewesen waren. Also, und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir Religion nicht mehr missbrauchen. Religion leider wird heute politisiert oder instrumentalisiert für politische Zwecke. Und das ist nicht richtig.
Danke sehr. Bitte, eine Dame.
Also ich kann Ihnen nur gratulieren, wenn Sie solche Projekte haben. Aber für mich, also ich bin mit diesem Problem eigentlich aufgewachsen. Ja? Ich komme aus dem Irak, ich komme von Nordirak, ich bin Kurdin. Also diese Geschichte, was ich heute höre, ich höre seit ich in der Volksschule bin. Ja? Dieses Problem ist ein chronisches Problem für mich bis heute zutage. Wenn Frieden, man redet über Frieden, die müssen die Araber von sich selbst anfangen. Das ist der Erste, was ich sage. Ja? Immer und wieder immer. Weil wir haben in unserem Land, in Kurdistan, für die Araber in Palästinien wirklich unsere Kleidung, ja, Kleidungsstücke, unsere Taschengeld spendiert, weil das Araber sind und mit den Juden Probleme haben. Aber am Ende, die Kurden sind in Genozide sind eingetrieben worden. Unsere Länder sind mit dem Boden wirklich zerstört. Ja. Und bis heute, ich höre von jemandem Palästina, der redet über Frieden. Ich sage ihm erstmal die erste Frage. Solche Veranstaltungen wirklich in arabischen Ländern stattfinden? Findet statt so solche Themen, wo sie gehen dorthin und sagen, in Dubai, in Saudi-Arabien, in egal wo, ja, ob das wirklich solche Sachen und Projekte werden auch unterstützt?
Also,
das ist meine erste Frage, ob tatsächlich sowas gibt, ja. Und Kommunikation wird nicht nur einseitig werden. Wir müssen jeder von einem Araber sich selbst verzeihen, erst einmal, was die gemacht haben, und dann nachher die anderen wirklich berücksichtigen. Ich sage heute, sie sind Einzelpersonen. Ich habe überhaupt nicht gegen Frieden und nicht gegen diese Projekte. Aber dieses ein Projekt, wo eine Person fängt an und die anderen unterstützen. Aber das Problem, das wird nie gelöst. Weil Frieden ist ein Wort, wo jeder von sich selbst muss anfangen. Und tatsächlich anfangen. Mit 100 Bäumen, 50 Häusern und 60 Leuten kann man nicht Frieden herrschen.
Okay, ich glaube, wir haben Ihren Punkt erkannt. Bitte.
Auf jeden Fall, also wenn ich sage, ich bin Palästinenser, ich komme aus Palästina. Ich habe nicht von der arabischen Welt erzählt, gesprochen. Klar, also die arabische Welt und die Staaten, die haben auch ihre eigenen Probleme. Schauen wir auch, was da jetzt in den arabischen Ländern passiert. Im Namen von Gott und Frieden und so weiter. Werden Menschen umgebracht. Also das ist, ich sage es nicht jetzt, also ich bin in meinem Vortrag nicht gesagt, dass Araber wollen Frieden, aber die Israelis nicht. Also es geht nicht jetzt um sowas. Es geht um unsere Situation bei uns in Palästina als Mensch, egal, also jetzt passiert, dass ich Palästinenser bin und meine Muttersprache Arabisch, aber das heißt nicht, dass wir als Araber nicht so viele Fehler gemacht haben, das habe ich auch gesagt, oder machen noch, ja. Aber es geht um, was kann man in so einer Situation tun? Und ich denke, also ich bin nicht einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben, der Friede soll von unten wachsen. Ich sage es einfach, also Sie haben einen Beitrag, ich habe einen Beitrag. Sie alle haben auch einen Beitrag. Also das sind die kleinen Schritte. Also wenn es möglich ist für mich, nach Österreich zu kommen oder in irgendeinem arabischen Land zu gehen und auch von meiner Situation und von meiner Idee zu erzählen, warum nicht? Genauso auch für Sie. Egal wohin, wir sind einfach, wir müssen Friedensstifter und Stifterin werden. Ja? In unserer Community. Also Palästina hat nicht alle Probleme der Welt. Ja, es gibt viele schlimmere Sachen, die passieren in der Welt. Das ist ein Stein dort und dort ein Stein. Und jeder von uns ist verantwortlich, die Welt in kleinen Schritten zu gestalten. Okay. Ob wir Frieden erreichen zum Schluss oder nicht, weiß es nicht. Aber das ist unser Mosaikstein, ein Beitrag, ein kleiner Beitrag für den langfristigen Frieden.
Danke. So, ich weiß jetzt nicht, wer das Mikrofon da hinten hat, der Herr mit der Brille, ja, glaube ich, oder?
Ich wollte nur sagen, zur Frage zuerst, die Palästinenser sollten zuerst friedlich wählen oder dass eine Mehrheit der Palästinenser friedlich wählt. Ich war 3 Monate in Palästina oder in palästinensischen Gebieten und muss sagen, ich bin überrascht gewesen, wie friedfertig ein Großteil der Palästinenser ist. Ich war bei einer Familie, der 2 Wochen vorher der 12-jährige Sohn vom Soldaten erschossen worden ist. Ich habe kein Wort des Hasses gehört. Ich war mit dem Bauern auf dem Feld, habe mit ihm die Schafe gehütet. Er wurde vor 10 Jahren lebensgefährlich von einem israelischen Siedler niedergeschossen. Ich habe von ihm kein Wort des Hasses gehört. Ich war einen Tag lang mit Menschen beisammen und haben darauf gewartet, dass die Bulldozer kommen, um ihre Häuser zu zerstören. Ich habe kein Wort des Hasses gehört. Das gerade so, wobei ich mit einem israelischen Siedler zusammen war, das war der einzige, mit dem ich zusammen war, der nur von Hass gesprochen hat. Ich will hier nicht sagen, was er mir alles gesagt hat. Ich habe mit in Südamerika drüben mit Israelis gesprochen, wo sehr viel Aggressivität, die Verständnis dafür hatten, dass dieser 12-jährige Sohn erschossen worden ist, weil 10 Minuten vorher einige Burschen Steine auf das Militärfahrzeug geworfen haben. Das war für die Entschuldigung dafür, dass dieser Bub erschossen worden ist. Ich kann andere Beispiele noch bringen.
Das erlaubt uns aber die Zeit heute nicht. Bitte, Ihre Frage oder Ihr Sukkus?
Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Danke.
Alles klar, danke sehr.
Also. Ich hätte eine Frage. Stimmt das, dass Palästinenser mindestens das 10-fache für Leitungswasser bezahlen müssen? Gegenüber Israelis.
Ja, also wir kontrollieren keine, also unser Wasser nicht, also Wasser aus den besetzten Gebieten. Mhm. Und das Grundwasser wird von den Israelis kontrolliert. Ja. Und wir kaufen unser Wasser von den Israelis. Ja. Und wir bezahlen auch mehr, als was ein Siedler bezahlt. Dreifach, vierfach.
Ja. Vierfach?
Ja, so ungefähr. Ja. Ja, ja.
Ich bewundere Sie wirklich ganz großartig, was Sie leisten, was Sie für eine Hoffnung geben wollen, wenn Sie Bäume pflanzen, die vorher von denen niedergewalzt worden sind. Und mit teurerem Wasser oder mit Regenwasser, mit Zisternen. Es ist äußerst bewundernswert, was Sie sich zutrauen, um Hoffnung zu geben.
Dankeschön. Also Hoffnung muss zuletzt sterben. Wir müssen immer die Hoffnung am Leben halten, sozusagen.
Hallo. Ich war vor 1,5 Jahren auf Ihrem Berg und habe auch ein Bäumchen gesetzt. Wir haben einen sehr guten Vortrag dort gehört und es hat mir sehr gut gefallen. Ich war entsetzt, dass Sie in Höhlen leben, dass Sie nicht schlafen dürfen dann einmal. Das ist ja ganz fürchterlich. Und habe das Projekt sehr gut gefunden, weil es international ist. Und da komme ich jetzt auf den Punkt. Ich würde es so wichtig finden, dass wir uns alle lieber früher als später als Erdenbürger sehen. Ja, ich bin gerne Linzerin, bin gerne Oberösterreicherin, Österreicherin, Europäerin, aber ich sehe mich jetzt in Zukunft immer mehr als Weltenbürgerin, dass ich auch verantwortlich bin für andere Menschen. Und mir schien irgendwie gerade in diesem Land, dass einfach Interessensgruppen sind, die kein Interesse an Frieden haben. Und ich würde gerne irgendwie was erfinden, ja, bin Erfinderin auch, wo man was machen kann, dass diese Interessensgruppe, dass man seine ganze Energie, die Sie jetzt auch aufwenden, um sich zu schützen, um was aufzubauen, um andere zu informieren, auch einmal verwendet, um zu schauen, welche Leute haben denn diese Interessensgruppen in der Hand. Treffen Sie vielleicht auf einen Café und sagen, ja, da machen wir nichts, ja, etc. Das würde ich einmal sehr wichtig finden. Und da wollte ich gerne wissen, was Sie dazu sagen. Außerdem weiß ich, dass Sie auch schon ein religiöses Projekt hatten mit Schloss Klaus.
Ja. Also ich denke, zu dieser Frage es ist wichtig für mich, dass die Leute auch nicht einseitig werden. Das ist sehr wichtig. Ja, klar. Also ich habe schon heute Abend von der palästinensischen Seite, weil ich Palästinenser bin, habe ich gezählt. Aber es ist wichtig, dass wir also die Situation verstehen können. Und einseitige Bilder sind auch nicht gut, weil dann ist man auf einer Seite gegen die andere Seite. also ob das auf der palästinensischen Seite gegen die israelische oder umgekehrt, genau. Das hilft uns nicht. Also wichtig ist, dass wir alle hier, also wir sind nicht mehr sozusagen Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind Beteiligten und Beteiligten. Ja. Das ist wichtig, dass man sagt, okay, wir können was tun, zusammenarbeiten. Es gibt auch verschiedene, sage ich einfach, verschiedene Einrichtungen oder verschiedene politische Meinungen. Das ist klar, das ist kein Problem. Aber wir schlussendlich müssen miteinander für einen gerechten Frieden arbeiten, weil für uns die Menschen leiden unter dieser Situation, egal ob es jetzt Palästinenser oder Israelis. Und deswegen brauchen wir Menschen hier, die uns auf diesem Wege begleiten. Ja. Und wir brauchen keine Menschen, die, die einseitig sind. Ja. Weil ich möchte, weil Freundschaft für mich, dass Leute mich unterstützen, wenn ich gute Sachen tue, aber auch mich zu stoppen, wenn ich was Falsches tue. Das ist Freundschaft. Und das da bleiben. Ja. Und in unserem Konflikt dort oder Situation, es gibt immer Außenspieler, die auch immer solche Konflikte oder ich weiß nicht was steuern, ja, weil sie daran viel verdienen, klar.
Weil wir vorhin von dem einen Herrn gehört haben, er hätte von der jüdischen Seite nur Hass entgegennehmen können, haben Sie mir im Vorfeld erzählt, es gab nach diesen Bulldozer-Manövern der Armee eine jüdische Organisation im Ausland, die mitgeholfen hat, wieder hier zu bepflanzen. Ja. Wenn Sie uns das vielleicht kurz noch replizieren.
Ja, das ist wichtig. Ja, also ist klar, also man kann nicht alle in einen Topf werfen. Ja, klar, also es gibt Menschen, die sehr negativ denken und es gibt auch Menschen, die auch offen sind. Ja. Und nicht nur das, also es gab auch eine Gruppe, Die sind gekommen, also von Israelis, und die sagen einfach, das sollte nicht in unserem Namen getan werden. Also es sind Leute, die auch gegen diese Zerstörung der Bäume, weil sie haben gesagt, also in unserem Alten Testament darf nicht ein Baum zerstört werden. Und das ist eigentlich, was getan wurde, ist eigentlich nicht nach unserem Religion. Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt Menschen, Palästinenser oder es gibt auch israelische Menschen, die auch für den Frieden was tun. Ja. Ich möchte nicht jetzt sagen, wie viel ist das auf einer Seite oder auf der anderen Seite, aber es gibt Menschen. Und diese Stimmen müssen wir auch unterstützen. Weil das ist für mich wichtig, dass der Kreis der Menschen, egal ob in Israel und Palästina, aber auch in den arabischen Ländern, auch das größer wird. Weil für uns, das ist unser Beitrag, ja, dass dieser Kreis von Menschen mehr und mehr wird, überall in der Welt.
Bitte.
Ich achte sehr, Daoud, euer brückenschlagendes Engagement. Ich setze mich mit Israel-Palästina seit anderthalb Jahrzehnten auch theoretisch auseinander und politisch. Und was ich immer weniger verstehe, fast in jeder Veranstaltung gibt es einmal die Rede vom Existenzrecht Israels. Ich persönlich glaube, es gibt kein Existenzrecht eines Staates, auch nicht ein Existenzrecht Israels. Es gibt nur ein Existenzrecht von Menschen. Und wenn man vom Existenzrecht Israel spricht, muss man genauso reden vom Existenzrecht eines palästinensischen Staates. Und solange es diesen nicht gibt, warum redet man einseitig vom Existenzrecht Israels? Ich kann das mit meinem Gerechtigkeitsempfinden nicht vereinbaren. Ich weiß um die Shoah natürlich und es ist ein Wahnsinn, was da passiert ist, aber auch den Palästinensern ist etwas passiert infolge der Shoah.
Okay, bitte.
Existenzrecht. Ja. Es ist vielleicht wichtig auch zu sagen, also wir dürfen auch nicht in unserer Vergangenheit bleiben. Das ist also, unsere Vergangenheit blockiert unsere Zukunft. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass man sagt, es gibt Platz für alle. Und alle können miteinander leben in Frieden. Und deswegen für mich ist das Wichtigste, dass man auch von unten beginnt, mit Menschen arbeiten. Also ich habe das Recht, da zu sein, genauso wie mein Nachbar. Ja. Das ist wichtig. Und wenn ich jetzt von dort beginne, heißt das, also die Existenz der anderen ist auch da.
Okay, bevor Sie Ihre Frage stellen, ganz kurz, letzte Runde bitte. Geben Sie mir ein Zeichen mit der Hand, damit wir wissen, wer noch etwas sagen möchte, Sie kommen dran, bitte.
Weil vorher die Frage war, ob es auch andere oder ähnliche Projekte und Gruppierungen
gibt, möchte ich nur darauf hinweisen, dass jetzt gerade, du bist ja südlich von Bethlehem, Daud, das ist gerade nördlich von Bethlehem, in dem Grémisant-Tal, wo das Salesianerkloster ist, ganz massive aktuelle Bedrohung ist durch den Bau der Mauer und regelmäßig, also zum Beispiel auch gestern, dort Treffen stattfinden von Christen, Muslimen, Clergymen, also wie sagt man, Bischöfe und muslimisch politische Verantwortliche unter dem Titel auch Gebet ist Widerstand. Auch unter diesem Titel treffen sie sich immer wieder dort an der Baustelle der Mauer. Also ein kleines Beispiel eines anderen Ortes und einer anderen Zusammenfindung von Menschen, die sich da engagieren.
Wie viele, vielleicht darf ich das fragen, weil es mich auch interessiert, wie viele solcher Graswurzelprojekte gibt es denn in den besetzten Gebieten? Haben Sie da ein bisschen einen Überblick?
Also als Nummer weiß ich es nicht, aber es gibt viele, die auch, also es gibt, also
Dutzende, Hunderte?
Es gibt, also nein, ich kann nicht einfach sagen, also wie viel ganz genau, aber es gibt Menschen in verschiedenen Orten, die auch also sich sozusagen für einen gewaltlosen Widerstand was tun. Ja, also in Bethlehem-Umgebung, aber auch in anderen Städten. So, ich kann nicht einfach sagen, wie viel das ist, aber es gibt Leute genauso auch auf der israelischen Seite.
Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank. Soweit. Es gibt noch Verlautbarungen vom Herrn Zellinger. Er möge sich bitte vorstellen. Sie kriegen ein Mikrofon da.
Also ich bin glücklich und dankbar für die Freundschaft zwischen Daud und mir. Da ist eine Brücke zwischen Bethlehem und Freistadt in den letzten 7 Jahren entstanden. Und mit meinen Reisegruppen
Ich bin Reiseleiter,
Theologe, mache biblische Israelreisen und da gehört auch der Besuch bei Daud dabei, nicht nur die Geburtskirche in Bethlehem. Und ich möchte das erwähnen, dass man ihn auch unterstützen kann, diese Baumaktion, entweder mitfahren und dort pflanzen oder heute sich so ein Zertifikat erwerben. Tragen Sie selber den Eurobetrag ein, wenn Sie spenden wollen. Das Körbchen muss man erst hinlegen und tragen Sie selber das Datum ein. Die Unterschrift hat der Daud schon drunter gesetzt. Sollte jemand nächsten Februar Lust haben, mitzufahren, melden Sie sich beim Reisebüro Ruefa in Freistadt. Das wäre die nächste Gelegenheit.
Okay, herzlichen Dank. Also wer bitte spenden möchte an den Baum, wird sich den Herrn Zellinger dann krallen. So, und jetzt habe ich auch noch ein paar Verlautbarungen, nämlich die Kepler-Salon-Ausflüge. Es geht am Montag, 28. September um 19 Uhr zur Bruckner Orgel. Auskunft geben wird uns Bernhard Brammer, Titularorganist im Alten Dom, und Hermann Bell, Präsident des Bruckner Bundes. Zweiter Ausflug, Montag, 5. Oktober, 19 Uhr. Es geht in die Sintstraße in Linz, eine sehr interessante architektonische Siedlung. Es ist ein Schatz im Linzer Hafen, sagt Christoph Wiesmeier vom Verein Schwemmland. Er ist Architekt und Herausgeber des Linzer Hafenjournals Treibgut. Anmeldung bitte bei der Martina. Martina, winken. Und dort zeigt uns unser bezaubernder Assistent die Anmeldelisten. Die Anmeldelisten für diese Ausflüge. Tragen Sie sich ein oder schreiben Sie E-Mail martina.helmel@kepler-salon.at. Sie können die Adresse bei mir gern dann noch nachfragen. Ansonsten das Programm können Sie zugeschickt bekommen und es liegt auch da hinten eine Liste, wo Sie dieses Quartalsprogramm bekommen. Ich darf mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich bei Herrn Nasser bedanken.
Vielen Dank.
Er wird dann noch ein bisschen da sein, genauso wie unser Barbetrieb vom Wirt am Graben, der hat auch noch offen. Fühlen Sie sich wie zu Hause, kaufen Sie sich was zu trinken, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.